Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Beraterkiste. Mein Name ist Markus Neuhauser.
Und ich bin Christina Freund. Zusammen wollen wir zwei euch am Weg zum professionellen Coach oder psychologischen Berater oder Beraterin unterstützen.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und würden sagen, los geht's.
Wir sind heute auf der Mayhilfer Straße in einem wunderschönen Praxisort, in einer wunderschönen Praxis, und zwar bei Phobius, dem Phobiezentrum in Wien. Das ist ein Zentrum für Angst, Panik und Phobien und das erste Zentrum im deutschsprachigen Raum, welches sich auf die Behandlung von Angststörungen mit virtueller Realität spezialisiert hat.
Die sechs Prinzipien von Phobius sind Effizienz, Wissenschaft, Technik, Augenhöhe, Netzwerk und Mut. Wir sprechen heute mit Johannes Lanzinger, einem klinischen und Gesundheitspsychologen, und sagen mal herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
Kein Problem, ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid.
Ich würde vielleicht mal gleich losstarten mit der ersten Frage. Wir haben gleich mit Begriffen um uns geworfen. Phobie, Angst, kannst du uns da einfach mal erklären, worunter man das oder was man darunter versteht?
Ja, also man kann es zusammenfassen unter Angststörungen. Das ist quasi das Kapitel F40 im ICD-10, das ist das Diagnosemanual, was wir klinische Psychologen verwenden. Und dazu gehören eben zum Beispiel die Panikstörung, normal sagt man Panikattacken dazu, der richtige Name wäre Panikstörung. Phobien, also was man sich so klassischerweise vorstellt, zum Beispiel die Höhenangst oder die Blut- und Spritzenphobie, gerade sehr relevant, oder eine Hundephobie oder was. Es gibt verschiedene, man nennt es spezifische Phobien, weil der Betroffene meistens nur unter dieser einen Angst leidet und sonst eigentlich keine Beschwerden hat und das einfach in dem einen Bereich ein Thema ist. Dann gibt es noch die soziale Phobie, die sich halt im Endeffekt auf alle Situationen bezieht, in denen man auf irgendeine Art und Weise bewertet werden kann. Also man könnte das auch Bewertungsangst nennen. Auch die kann man unterteilen in spezifische soziale Ängste, zum Beispiel: ich habe Angst davor zu zittern und darum tue ich mir schwer, mit jemand anzustoßen. Oder generellere soziale Ängste, dass einfach alle soziale Interaktionen angstbehaftet sind. Und dann haben wir noch die generalisierte Angststörung. Das ist ein übertriebenes sich Sorge machen. Jeder macht sich Sorgen über die Zukunft, über die Angehörigen etc. Und bei einer generalisierten Angststörung macht man das einfach zu viel. Das wirkt sich dann auch langfristig körperlich aus, wenn man ständig auf einem erhöhten Stresslevel ist, nicht mehr so gut schlafen kann, Kopfschmerzen bekommt, verspannt ist etc. Ja, und die Panikstörung habe ich schon erwähnt. Und da gibt es noch die Agoraphobie. Das ist im Endeffekt Angst, weit weg von zu Hause zu sein, Angst, auf Reisen zu gehen, Angst vor weiten Plätzen, wo man nicht fliehen kann. Und die kann eben mit oder ohne Panikstörung auftreten. Also Betroffene haben oft Angst, eine Panikattacke in einer Situation zu bekommen, in der es sehr unangenehm wäre, wo sie nicht schnell wegkommen und nicht schnell an einen sicheren Ort kommen. Das wäre die Agoraphobie mit oder ohne Panikstörung. Und diese fünf quasi Diagnosen, die behandeln wir alle bei Phobius. Und die kann man eben subsumieren unter Angststörungen. Was es auch noch gibt, sind die Zwänge. Eine Zwangsstörung, die ist sehr eng verwandt mit Ängsten. Oft auch gar nicht so einfach abzutrennen. Ist es jetzt quasi noch eine Angst oder schon ein Zwang? Auch die behandeln wir, weil man die sehr, sehr ähnlich behandelt wie Ängste und weil die eben sehr eng verwandt sind.
Bevor wir jetzt näher zu auch der Art und Weise, wie ihr arbeitet, da eingehen, würde mich noch interessieren, wie ist das hier mit diesem Zentrum? Ja? Also wie lange gibt es das schon, wie ist das entstanden? Kannst du uns ein bisschen was zu der Geschichte hier erzählen?
Phobius gibt es seit 2017. Hier in der Mariehilferstraße sind wir seit Anfang 2020, also kurz vor dem ersten Lockdown. Da mussten wir uns vergrößern, weil die alten Räumlichkeiten nicht mehr ausgereicht haben. Dann sind wir leider ein bisschen eingefahren mit dem Lockdown, weil es dann einfach die Patientenanfragen stark zurückgingen und jeder erstmal daheim geblieben ist. Aber wir haben es gut überlebt und jetzt sind wir froh, dass wir die große Praxis haben. Quasi, wenn man das schon so sagen darf, nach Corona haben die Ängste zugenommen und das merken wir auch. Also wir haben momentan oder schon seit über einem halben Jahr Wartelisten, obwohl wir eine Privatpraxis sind. Also da merkt man schon, dass ein erhöhter Bedarf besteht. Ja, gegründet habe ich es 2017 und zwar ursprünglich wirklich nur mit dem Fokus auf spezifische Phobien mit VR. Mhm. Und die erste Consumer VR-Brille, das war die Oculus Rift. Die ist, ich glaube, 2016 rausgekommen. Und die hatte ich mal auf der Nase und fand es so faszinierend. Ich kann mich noch erinnern, die erste Szene, die ich gesehen habe, da kam so ein riesen T-Rex um die Ecke auf einen zu und hat sich so runtergebeugt und mich angebrüllt. Und ich habe tatsächlich Angst bekommen. Und in dem Moment dachte ich mir, hey, das kann man doch gut einsetzen, um Ängste zu konfrontieren. Ja, jeder Psychologe weiß, dass für Ängste die beste Behandlungsmethode die Konfrontation ist. Es aber oft sehr schwierig ist, in einem Praxissetting auch die ganzen Ängste zu reproduzieren. Ja, man hat ja keinen, nicht jeder hat ein Flugzeug in der Garage stehen oder eine Spinne oder was auch immer.
Wir natürlich schon alle drei, aber nicht jeder.
Der hat ja normal sterben. Und da war so ein bisschen die Idee geboren. Und ich fand es auch schon immer etwas fragwürdig, warum sich Psychologen oder Therapeuten nicht spezialisieren, sondern irgendwie alles von A bis Z machen. Ärzte haben ja ganz klare Spezialisierungen und das finde ich auch gut. Und auch das hat mir reingespielt, dass ich mir dachte, wenn man so eine VR-Brille hat und da wirklich so ein Konzept erschafft, wo man sich auf eine Sache spezialisiert und die wirklich auch gut macht, das könnte doch eigentlich ganz gut ankommen. Und interessanterweise von meinen Psychologiekollegen habe ich eher so kritische Stimmen bekommen, und das wird nicht funktionieren, da wirst du viel zu wenig Patienten haben, du musst, also die waren da eher kritisch eingestellt und die Nicht-Psychologen, die haben das alles super gefunden. Und schlussendlich hat sich gezeigt, dass es doch eine gute Idee war, würde ich sagen.
Ja. Ich muss jetzt da ganz kurz nur nachfragen, weil also wir sind ja vom Beratungssektor, ja, und sind das total, also uns taugt es total, dass wir mal mit einem Psychologen sprechen können, weil es ja doch einfach ein anderes Segment der Psychologie ist. Ja. Und du hast jetzt ja gesagt, dass bei Psychologen eher es nicht üblich ist, dass man sich jetzt spezialisiert auf irgendwas Bestimmtes. In der Beratung wird es eigentlich von Anfang an gesagt, spezialisiert sich, geht es in eine Richtung. Was würdest du sagen, warum ist da, was ist da für ein Unterschied, dass es beim einen so gängig ist und beim anderen eher nicht?
Es ist vielleicht nicht ganz richtig, es gibt schon Spezialisierungen in der Psychotherapie, in der klinischen Psychologie, aber die bezieht sich meistens auf die Patientengruppe. Das heißt, man kann sich auf Kinder und Jugendliche spezialisieren, man kann sich vielleicht auf Gerontopsychologie spezialisieren. Also da geht es mehr um die Klienten und nicht um das Störungsbild. Warum das so ist, bin ich mir selber nicht ganz sicher. Natürlich ist es ein anderes Arbeiten, wenn ich mit einem Jugendlichen arbeite oder mit einem Kind, als mit einem Erwachsenen, das ist mir schon klar. Aber warum sich dann nicht noch weitere Spezialisierungen entwickelt haben, liegt vielleicht auch daran, dass es in der klinischen Psychologie und Psychotherapie noch dazu verschiedene Schulen gibt, zum Beispiel die Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse, die systemische Theorie, die, ich glaube, über 21 haben wir in Österreich. Also da ist man dann auch schon mal spezialisiert. Vielleicht sind es dann einfach insgesamt zu viele Spezialisierungen. Und das ist das Schöne an der klinischen Psychologie. Ich bin ja klinischer Psychologe und kein Psychotherapeut. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied kennt. Und wir klinischen Psychologen, wir dürfen eben uns quasi über Schulen hinweg die Tools, die Behandlungsansätze suchen, die für das Störungsbild und dem Patienten einfach am besten passen. Ja, wir orientieren uns da an der Wissenschaft. Das heißt, es gibt für die meisten Störungsbilder Leitlinien, wo einfach Meta-Analysen durchgegangen werden, die werden dann offiziell herausgegeben. Und da kann eben sein, dass jetzt bei Angststörungen ist es halt so, dass die Techniken vor allem aus der kognitiven Verhaltenstherapie kommen und es empfohlen wird, diese Techniken zu verwenden, bei anderen Störungsbildern eventuell aus anderen Schulen. Ja, und da haben wir einfach, sagen wir mal, das Glück, dass wir uns da rauspicken können, was wir wollen, und somit ist es vielleicht auch leichter, sich zu spezialisieren als für einen Therapeuten.
Wie war so der Start in das Ganze? Weil du gesagt hast, in 2017 hast du das ja aufgebaut oder gegründet. War das dann eher so, dass die Klienten dann relativ rasch gekommen sind, oder hat es dann schon gedauert?
Das war natürlich die große Sorge, dass das irgendwie nicht gut funktionieren wird am Anfang. Und ich hatte einen guten Kollegen, der ist recht gut mit Webseiten bauen, und wir haben uns erstmal auf die Website fokussiert. Und ich glaube, da haben wir auch einen ganz guten Vorsprung, weil der Psychotherapie-Psychologensektor meiner Meinung nach etwas fortschrittfeindlich ist, oder viele haben gar keine Webseiten, weil es auch sehr viel um das Gefühl, wenn man mit Patienten arbeitet, will man vielleicht auch nicht gefunden werden im Internet, dass es keine Übergriffigkeiten oder was auch immer kommt. Und wir waren von Anfang an sehr darauf aus, das nach draußen zu tragen. Wir wollten auch die Einstiegsschwelle ein bisschen niedriger gestalten, weil es ja nicht so einfach ist, zum Psychologen zu gehen. Und das einfach ganz offen kommunizieren, was wir tun. Und wenn man Ängste hat, dass man zu uns kommen kann, oft ist es ja auch schwierig, überhaupt rauszufinden, wo man hin kann. Ja, es ist erstmal schon mal schwierig zu erkennen, was habe ich eigentlich und wo gehe ich dann am besten hin. Und da wollten wir einfach das möglichst patientenfreundlich gestalten, dass man einfach weiß, okay, falls ich so Ängste habe, und wir haben auch die ganzen Ängste auf unserer Website aufgelistet, dann bin ich bei Phobios richtig, dann kann ich da hinkommen. Und das ist, glaube ich, ganz gut aufgegangen. Wir wurden dann relativ schnell, relativ weit oben von Google auch gereiht. Und dann entsprechend sind auch die Medien auf uns aufmerksam geworden und hatten gleich einen relativ großen Beitrag beim ORF auf der Startseite. Und das war eigentlich so der, und das war schon nach, ich glaube, 4 Monaten, nachdem die Website online war. Und dann waren wir eigentlich gleich erstmal voll. Also das hat sich gut, ich glaube, wir waren nach dem 4. Monat, wo wir quasi wirklich Patienten empfangen haben, haben wir schon schwarze Zahlen geschrieben. Also das ging recht fix.
Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt hier gesamt schon mittlerweile?
Wir sind jetzt Psychologen, sind wir 7. Und dann haben wir immer noch einen Praktikanten, der uns unterstützt, und eine ehemalige Praktikantin, die uns Halbzeit mit organisatorischen Dingen unterstützt. Also momentan 9 Leute im Team.
Wenn wir jetzt zurückgehen zu dem, wie ihr mit Patienten arbeitet, mit VR-Brillen, das ist ja was ganz Eigenes in Österreich oder generell wahrscheinlich. Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt mit einer bestimmten Phobie zu euch komme, wie läuft das Ganze ab?
Generell unterscheidet sich unsere Behandlung jetzt gar nicht so groß von einer normalen, in Anführungsstrichen, Konfrontationstherapie oder Therapie im verhaltenstherapeutischen Kontext. Wir haben halt einfach noch ein weiteres Tool, das wir benutzen können, nämlich die VR-Brille, was andere normalerweise nicht haben. Mhm. Das heißt, viele haben vielleicht den Eindruck, man kommt zu uns und kriegt gleich so eine Brille auf und es findet alles in der VR statt. Das ist mitnichten so. Die VR-Zeit, würde ich mal sagen, ist je nach Störungsbild, je nach Patient vielleicht 1/3 der Behandlung. Und davor geht es einfach darum, sich mal kennenzulernen, eine Anamnese zu machen. Wir haben auch eine Evaluation, das heißt, wir machen am Anfang einen Fragebogen am Schluss, sodass wir sehen, hat sich da was verändert in der Stärke der Angst. Dann geht es darum, sich mal mit dem Thema Angststörung überhaupt auseinanderzusetzen. Also da gibt es eine Theorieeinheit, wo man sich das gemeinsam anschaut. Wie funktioniert das eigentlich, woher kommt sowas, was kann man am besten tun, wie funktioniert die Behandlung hier. Und dann erstellen wir nochmal ein ganz spezifisches Bild, ein ganz spezifisches Modell für den Patienten und für seine Angst. Also was hat er ganz konkret für Angstgedanken, wie äußert sich das, was für körperliche Symptomatiken gibt es, was für Sicherheitsverhalten gibt es, also wie versucht man sowas quasi zu überspielen oder Strategien, wie man sich den Situationen trotzdem stellen kann, obwohl man Angst hat, was vermeidet man. Und wir Psychologen gehen eben davon aus, dass sich die Angstgedanken, die führen zu bestimmten Verhaltensweisen, und diese Verhaltensweisen, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick hilfreich erscheinen mögen, führen aber unterm Strich dazu, dass diese Angstgedanken weiterhin bestehen bleiben und dass sich die Symptomatik auf längere Zeit aufrecht erhält oder sogar verschlimmert. Da geht es darum, das aufzudecken. Ja? Wie ist es in dem speziellen Fall? Wo sind da quasi die Zusammenhänge? Wo sind die aufrechterhaltenden Faktoren? Und wo können wir am besten die Schere ansetzen und diesen Teufelskreis auflösen? Dann haben wir noch einen Teil zu dem Körperlichen. Angst ist sehr, sehr körperlich. Wenn man Angst bekommt, reagiert das sympathische Nervensystem. Dann schwitzt man, dann geht der Puls hoch, dann spannen sich die Muskeln an. Und da lernen wir 1-2 Entspannungsmethoden mit einem Biofeedback-Gerät gemeinsam, dass man auch sieht, das ist nicht nur Hokuspokus, sondern man kann tatsächlich mit der Bauchatmung zum Beispiel gezielt das vegetative Nervensystem beeinflussen. Und das dient quasi alles so ein bisschen der Vorbereitung für den letzten und wichtigsten Schritt, nämlich die Konfrontation. Die kommt dann am Schluss und die machen wir gestuft. Das heißt, wir steigen mit leichten Dingen ein. Es können zum Beispiel Bilder sein, oder Zeichnungen, je nach Intensität der Angst. Und dann steigern wir uns zu realistischeren Bildern hin zu Videos. Da verwenden wir zum Beispiel auch einfach YouTube-Videos, die passen. Mhm. Und Dann gibt es 360-Grad-Videos, wo man quasi die VR-Brille dann schon einsetzen kann, wo man das Video nicht nur in 2D vor einem sieht, sondern wo quasi das Video um einen herum abläuft und man hat das Gefühl, dass man vor Ort ist. Und dann gibt es auch noch, so wie bei einem Computerspiel kann man sich das vorstellen, also als könnte man mit der Brille in ein Computerspiel eintauchen und sich dann mit bestimmten Ängsten konfrontieren. Und dieser Teil ist dann, wie gesagt, ein Drittel der Zeit oder vielleicht die Hälfte, je nachdem, wie intensiv das Ganze ist. Und am Schluss, wenn gewünscht oder wenn das als sinnvoll erachtet wird von den Therapeuten und Psychologen, machen wir das auch in echt. Das nennt sich dann Konfrontation in vivo. Da haben wir auch viel in der Praxis. Inzwischen haben wir uns auch ein gutes Netzwerk aufgebaut an Stellen, wo wir hingehen können. Zum Beispiel haben wir einen Piloten, mit dem wir tatsächlich fliegen gehen können, wenn es um Flugangst geht. Wir haben ums Eck eine Reptilien- und Amphibienhandlung. Terra Reptilia heißt die, nicht weit von hier, wo man hingehen kann und eine echte Schlange anfassen oder Spinnen oder Eidechsen. Gleich ums Eck ist eine Hundezone, wo man dann hingehen zum Beispiel, oder ein Park, wo es viele Tauben gibt. Die Taubenphobie ist relativ verbreitet, was viele auch nicht wissen. Also wir versuchen dann, oder auf die Jubiläumswarte mit der Höhenangst oder Stephansdom oder wo auch immer, wir versuchen im letzten Schritt quasi auch nochmal zu belegen, das funktioniert. Ja, das, was sie quasi im Trockentraining mit der VR geschafft haben, das lässt sich dann auch in echt verifizieren, dass das funktioniert hat.
Ich bin ja grundsätzlich ein totaler Technik-Fan. Also für mich ist dieser technische Fortschritt, der in den letzten Jahren einfach passiert, total faszinierend. Und ich finde es nicht cool, dass man einfach sagt, dass man in einem Bereich, eben in der Psychologie, hat man so das Gefühl, es ist teilweise auch noch von eben wie Dinge beworben werden, so alles und so ein bisschen hinten nach. Ich finde das total cool, wenn man sagt, okay, ich gehe den Schritt und nutze das wirklich, weil offensichtlich, ich meine, allein wenn man das hört, das klingt irrsinnig logisch und ist, glaube ich, ein Riesenvorteil im Vergleich zu der normalen Arbeit, wenn man da dann sagt, okay, ich kann da jetzt da in komplett Safe Space eintauchen und das ausprobieren. Ne?
Ja.
Gibt es da für dich auch in irgendeiner Form auch Nachteile, wenn man so technisch fokussiert arbeitet? Oder ist das für dich, wo du sagst, na, das hat einfach nur Pros in der Hinsicht?
Ich würde sagen, wir decken halt einen relativ spezifischen Bereich ab. Wir stellen nicht den Anspruch, dass wir alles behandeln können. Ja, wir schicken die Leute auch weg. Wenn jetzt jemand kommt und hat eigentlich eine Depression oder eine Persönlichkeitsstörung, dann ist er hier nicht richtig für uns. Es ist sogar oft so, dass unsere Patienten gleichzeitig in Psychotherapie sind und dann trotzdem zu uns kommen, um ihre Ängste loszuwerden. Also es ist schon eine Nische. Ja, und wir haben uns da eigentlich ein neues, ich würde mal sagen, Geschäftsfeld erschaffen, ja, wo man auch den klassischen Therapeuten gar keine Konkurrenz machen, weil die das in Anführungsstrichen eh nicht behandeln können mit den Mitteln, die sie haben. Somit sind wir halt schon sehr auf unser Ding festgelegt, aber ich würde nicht sagen, es ist kein Nachteil, aber es ist halt eine Spezialisierung. Es gibt dann schon technische Nachteile, die gab es vor allem früher, Stichwort Motion Sickness, weiß nicht, ob euch das was sagt. Die alten VR-Brillen, die hatten noch eine relativ geringe Bildwiederholungsrate. Da ist einem oft schlecht geworden, wenn man die zu lange auf der Nase hatte. Oder wenn man Umgebungen hat, wo man sich schnell bewegt, dann kommt das Gleichgewicht sogar durcheinander, wenn man echt auf dem Stuhl sitzt. Und also da kann man Übelkeit hervorrufen. Es gibt natürlich hin und wieder Patienten, wo das dann nicht so gut klappt. Das kann aber auch eine Stärke sein. Zum Beispiel bei Panikattacken hat man Angst vor seinen eigenen Körper. Symptomen, zum Beispiel vor Schwindel. Ja, da traut man sich dann, wenn man eine Panikattacke hat, nicht mehr irgendwie gehen oder in U-Bahn fahren, wenn man Angst hat, umfallen zu können zum Beispiel, oder dass es ihm schlecht wird. Die Emetophobie heißt das, das ist eine spezifische Phobie mit der Angst, dass man sich übergeben könnte, und die Patienten, die leiden oft ständig unter Übelkeit und haben immer Angst, jetzt könnte es passieren, und da kann man diese negativen Effekte von der VR-Brille auch tatsächlich einsetzen. Man nennt es Panikkonfrontation, dass man ganz gezielt versucht, solche Symptome, vor denen die Patienten Angst haben, gemeinsam quasi zu erzeugen in einem sicheren Rahmen und dann mit entsprechenden Entspannungsmethoden lernen, die wieder in den Griff zu bekommen, oder auch einfach nur das Aushalten von Schwindel, dass man merkt, ich falle nicht gleich um, nur weil es mir schwindelig ist. Also sind diese eigentlich negativen Dinge oft sehr hilfreich in der Therapie. Man muss ein bisschen experimentierfreudig sein und die Brille lässt sich einfach vielseitig einsetzen. Insofern gibt es eigentlich keine Nachteile. Und wenn es gar nicht mit der Brille funktioniert, dann kann man immer noch Standardtherapie machen. Mhm. Da gibt es auch genug Methoden, die man einsetzen kann.
Ja, hört sich voll cool an, finde ich. Du hast vorher gesagt, ihr setzt euch auch mit den Patienten hin und schaut euch an, woher diese Ängste, Phobien auch irgendwie kommen können. Gibt es da so bei Phobien etwas, wo du sagst, ja, das aus Kindheitserfahrungen, aus wo auch immer her, entsteht sowas oft öfters?
Man kann es so pauschal nicht sagen. Ich würde sagen auch, aber das gängige Modell ist das biopsychosoziale Modell, dass es biologische Faktoren gibt, psychologische und soziale, die quasi alle einen Anteil haben an der Entstehung einer psychischen Störung oder einer Angststörung. Es gibt viele Menschen, die irgendwelche traumatischen Erlebnisse hatten, trotzdem keine Phobie entwickeln. Mhm. Ja. Und es ist eben meistens, wenn man eine genetische Vulnerabilität hat, wenn man vielleicht eine nicht so tolle Kindheit hatte, wenn die Eltern auch Ängste hatten und man da am Modell gelernt hat, Hunde sind gefährlich, da muss man immer einen Bogen drum machen, da hat man natürlich auch nie wirklich Berührungspunkte mit Hunden und kann die nicht so gut einschätzen. Daraus können Ängste entstehen. Und wenn man dann noch dazu vielleicht mal gebissen wird, dann ist es relativ naheliegend, dass sich eine Hundephobie entwickelt. Ja. Wenn man überhaupt kein Problem mit Hunden hat und schon immer Hunde hatte und dann gebissen wird, wird man wahrscheinlich keine Phobie entwickeln. Ja, also da sieht man, es geht nicht nur um das traumatische Erlebnis, aber sowas kann es verstärken, sagen wir so.
Gibt es jetzt für verschiedene Phobien, verschiedene Ängste bestimmte Vorgehensweisen, wo man sagt, jetzt tausendmal, jetzt kommt jemand mit Höhenangst und da gibt es ein bestimmtes Prozedere, wo man sagt, okay, so wird da normalerweise gearbeitet oder ist das immer komplett individuell für jede Person?
Es ist natürlich individuell, aber es gibt für jede Phobie schon immer ähnliche Herangehensweisen. Ja, bei der Höhenangst muss man sich zum Beispiel nicht so lange jetzt mit diesem Modell aufhalten, wo man analysiert, was habe ich alles für Angstgedanken, wie, da ist es relativ klar, ich habe Angst, dass ich irgendwie runterfallen könnte oder dass das Geländer nachgibt oder was auch immer. Und da kommt man dann relativ schnell ins Konfrontieren. Bei sowas wie bei der sozialen Phobie wird man sich viel länger mit dem theoretischen Aufarbeiten von dem Ganzen beschäftigen, weil da auch viel öfter der Selbstwert mit eine Rolle spielt, dass man einfach, wenn man schon lange an sozialen Ängsten leidet, auch einen stark verminderten Selbstwert hat und viele Angstgedanken, über die man sich gar nicht so bewusst ist, die es erstmal überhaupt aufzudecken gilt. Also da wird man viel länger beim darüber sprechen quasi bleiben und dann erst zum Konfrontieren kommen. Und bei so, ich nenne es mal straightforward Sachen wie Hundephobie oder Höhenangst, kommt man schneller zum Konfrontieren. Ja, und bei der Höhenangst hat sich zum Beispiel gezeigt, da braucht man keine Bilder, da kann man eigentlich sofort mit der VR-Brille starten, weil Bilder nicht so viel auslösen. Ja, und bei Tierphobien ist es schon so, dass man da auf jeden Fall mit Bildern anfangen, weil bei einer intensiven Spinnenphobie oft schon eine Zeichnung von der Spinne eine massive Panikattacke auslösen kann und da wäre die VR-Brille erstmal viel zu heftig. Ja, und das ist dann aber natürlich auch wieder patientenabhängig, je nachdem wie stark die Phobie ausgeprägt ist.
Ich kannte mal jemanden, die gesagt hat, sie hat, also sie hat es jetzt als keine klassische Höhenangst bezeichnet, sondern sie sagt, sie hat Angst davor, dass sie runterspringt. Mhm.
Da gibt es sogar ein Wort dafür.
Ja.
Das nennt sich Call of the Void, also der Ruf der Leere. Und das würde man klassischerweise als einen Zwangsgedanken bezeichnen. Mhm. Ein Zwangsgedanke ist so ein Gedanke, gegen den man sich nicht wehren kann und vor dem man Angst hat. Man kann sich aber zu 100% sicher sein, dass man Zwangsgedanken nie ausführen wird. Ja, also jemand, der diesen Gedanken hat, der je nachdem, wie intensiver den hat, ist stellenweise oder teilweise wirklich davon überzeugt, da runterspringen zu können, was dazu führt, dass man sich keinen entsprechenden Situationen nähert, was auch so ein bisschen der Sinn von dem Ganzen ist. Ja, da redet einem quasi die Psyche ein, geh da ja nicht hin, weil sonst könntest du da runterspringen. Es ist eine Art Schutzmechanismus, könnte man sagen, der dazu führt, dass man sich schon gleich von Anfang an überhaupt nicht in solche Situationen begibt und somit auch gar nicht gefährdet ist, dass es wirklich passiert. Außerdem macht man das eh nicht. Man hat Angst davor und darum wird man es auch nicht tun. Mhm. Ja, es ist zu unterscheiden von Suizidgedanken, die oftmals auch als sehr erlösend sich eigentlich anfühlen. Also jemand, der Suizidgedanken hat, der will das oft tatsächlich. der hatte gar nicht so Angst davor, weil das einfach so nicht mehr aushält. Und ist oft gar nicht so einfach zu unterscheiden, aber ja, das ist sehr häufig bei der Höhenangst, dieser Call of the Void.
Ja, fand ich echt spannend.
Ja. Und das kennt jeder vielleicht ein bisschen, wenn man irgendwo steht, wo es weit runter geht und man hält sein Handy, vielleicht nur mit zwei Fingern, darüber, dann hat man auch so...
Ich werde nervös, wenn ich dran denke.
Was wäre, wenn ich jetzt da auslasse? Was ist, wenn da so ein kleiner Windstoß kommt? Ja, kann man das ein bisschen nachvollziehen, wie das sich anfühlt.
Also ich kann nur sagen, ich habe auch Höhenangst und den Gedanken habe ich noch nie gehabt. Also dass ich mir denke, ich könnte da springen, das ist bei mir auf jeden Fall anders.
Würdet ihr in dem Fall dann mit diesem Zwangsgedanken auch arbeiten?
Auf jeden Fall. Wir haben da sogar eine passende VR-Umgebung. Da hinten steht so eine Planke an der Wand. Die meisten denken, wir bauen hier um, aber wir bauen nicht um. Das ist für eine Umgebung, die kennen viele, die heißt Richie's Plank Experience. Da kann man mit dem Aufzug...
Mit dem Lift drauf und dann geht man raus.
Man kann auf diese Planke rausgehen.
Das kennen wir.
Und man kann aber auch runterspringen. Also das kann man ein- und ausschalten. Und dann kann man tatsächlich springen. Und das fühlt sich dann auch relativ echt an. Und das erste Mal, wenn man runterfällt, ist das schon sehr intensiv. Und man kommt dann auch unten auf. Und da kann man genau das üben. Ja, da kann man schauen, wie leicht fällt es dir denn wirklich zu springen. Und da ist natürlich immer so, je stärker man diesen Call of the Void hat, desto weniger ist man in der Lage, da runter zu springen, obwohl es nur virtuell ist. Und das ist dann schon auch in vielen Fällen ein Aha-Erlebnis. Okay, ich versuche es jetzt tatsächlich und ich weiß, ich stehe eigentlich am Boden, mir kann nichts passieren, trotzdem schaffe ich es nicht runterzuspringen. Da kann man solche Zwangsgedanken ganz gut therapieren und loswerden. Oder zumindest sehen, ja, ich werde es nicht tun.
Cool. Wenn jetzt der Psychologe oder Psychotherapeut mit Ängsten und Phobien normalerweise arbeitet ohne VR, wie würde sich dann diese Arbeit unterscheiden? Also du hast gesagt, man arbeitet mit Bildern, aber wie ist zum Beispiel bei der Höhenangst, wie würde man da dann vorgehen im Vergleich?
Da würde man, also wenn man konfrontativ arbeitet, ein Psychoanalytiker arbeitet ganz anders, der würde sich eher anschauen, was war in der Kindheit und wird versuchen, quasi über das Verstehen oder das Aufdecken von unbewussten Dingen die Angst in den Griff zu kriegen. Das funktioniert nur leider nicht so gut oder eigentlich kaum. Da gibt es auch, ist nicht nur meine Meinung, da gibt es auch viele Studien dazu. Aber wenn man halt in so einer Schule ist, dann macht man es halt so, wie man es gelernt hat. Und eigentlich nur die kognitive Verhaltenstherapie benutzt überhaupt die Konfrontationstherapie, weil das eine Technik der kognitiven Verhaltenstherapie ist. Das heißt, die meisten Therapeuten würden entweder Phobien gar nicht behandeln oder vielleicht daran arbeiten, dass man sich ein Leben so organisiert, dass man dem nicht ausgesetzt ist. Oder sie würden es halt mit ihren Methoden behandeln, wo ich mich auch nicht so gut auskenne. Zum Beispiel Hypnose wird auch oft eingewendet oder Klopftherapie, aber die ist unwissenschaftlich, die würde ich nicht empfehlen. Machen aber trotzdem viele. Und die konfrontieren, was wirklich wenig sind, da gibt es auch Studien dazu, dass es sogar von den Verhaltenstherapeuten nur 30% überhaupt schon mal konfrontiert haben, geschweige denn, dass sie das regelmäßig tun. Und das liegt einfach daran, weil man halt die Logistik nicht hat, wenn man das nicht aus dem Hut zaubern kann. Aber klassischerweise würde man dann zum Beispiel eben auf die Jubiläumswarte gehen mit einem Patienten und das einfach in echt konfrontieren und üben, dass man erst auf die erste Stufe geht und wenn es gut geht, auf die zweite und sich dann einfach langsam da nach oben arbeitet. Aber wenn man das von Anfang an jede Stunde so macht, dann hat man immer die Anfahrtszeit und ist zeitaufwendig und kostet viel mehr. Und man kann es halt auch nicht so gut dosieren. Bei unseren Höhenangstumgebungen kann man wirklich Zentimeter für Zentimeter nach oben fahren und das geht in echt nicht.
Ja. Wie ist bei diesen Konfrontationstherapien so die Erfolgsquote? Also gibt es da schon immer wieder, wo es nicht funktioniert oder ist es sehr, sehr hoch, dass man sagt, die schaffen das?
Es gibt jetzt keinen Erfolg per se, wo man sagt, das war jetzt erfolgreich und das nicht, sondern man kann die Angst verbessern. Also man kann weniger, also man hat einfach, wenn man Konfrontationstherapie macht, wird die Angst weniger werden. Das ist so, wenn man es richtig macht, weil das ein Lernmechanismus ist und da kann man sich einfach nicht dagegen lernen. Wenn du einen Satz 10-mal durchliest, dann wirst du dir irgendwo merken, was da drin steht, auch wenn du das gar nicht weißt. Und so ähnlich ist es auch bei der Konfrontationstherapie. Das ist einfach etwas, was funktioniert. Nur, man muss es halt schaffen, dass man die Angst überhaupt mehr erzeugen kann. Dann muss man eine Situation schaffen, die nicht zu schwer ist, damit man sich das überhaupt zutraut. Dann muss man es wiederholen. Man muss so lange in der Situation bleiben, dass es besser wird. Da gibt es einfach verschiedene Dinge, die man beachten muss. Und dann hängt es halt auch von der Stärke der Angst ab und von der Motivation von Patienten. Wenn der Patient eigentlich gar keine Lust drauf hat, dann wird es nicht funktionieren. Oder wenn die Angst so stark ist, dass man überhaupt nicht zur Konfrontation kommt, dann wird es natürlich auch nicht funktionieren. Und dann ist es halt eine Zeitsache. Ja? Je länger man sich konfrontiert, desto besser wird es werden. Und der Erfolg, den misst man eher darin, wie stark schränkt mich das ganze Leben ein. Und dann wäre das Ziel, die Angst so in den Griff zu bekommen, dass ich zum Beispiel wieder U-Bahn fahren kann. Weil das ist halt ein Problem für mich. Und ich muss deswegen immer mit dem Taxi fahren. Es ist teuer und anstrengend und unpraktisch. Und wenn ich wieder U-Bahn fahren kann, dann würde ich sagen, war die Therapie erfolgreich. Auch wenn ich vielleicht immer noch nicht Höhlentauchen gehen kann. Aber das ist in dem Fall nicht relevant. Es ist quasi, das machen wir auch am Anfang, ist, wir definieren ein Ziel, ja, was wollen wir erreichen, und dann versuchen wir das zu erreichen. Und wenn wir zum Konfrontieren kommen und wenn der Patient motiviert ist, dann funktioniert das fast immer, kann man sagen. Ja. Und in der wissenschaftlichen Literatur sagt man, ungefähr 85% der Fälle profitieren von der Konfrontationstherapie. Was es schon gibt, ist eine gewisse Rückfallquote. Das bedeutet, wenn man jetzt die Therapie abgeschlossen hat und es geht dann besser, dann kann es sein, dass man, wenn man sich dann länger nicht mehr konfrontiert, dass sich das nach einer gewissen Zeit ein bisschen einschleicht. Darum bieten wir ein Nachsorgegespräch an, ein halbes Jahr danach, dass wir das einfach nochmal besprechen, schauen, wie hat es geklappt, ist es vielleicht wieder zu Vermeidungsverhalten etc. gekommen, dass man das ein bisschen abfangen kann. Und das lässt sich auch nicht 100% verhindern. Man wird auch immer wieder einen schlechteren Tag mit dabei haben. Wichtig ist, dass man auch nach der Therapie einfach dabei bleibt. Ja, und wenn man halt eine Angststörung hat, dann hat man die halt. Ja, andere haben andere Probleme, und an denen man halt arbeiten muss. Und es ist halt schon so, dass man sich da langfristig auch damit auseinandersetzen muss. Und wenn man dann nur auf der Couch daheim sitzt und sich überhaupt nicht mehr konfrontiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt schon gegeben, dass es wieder zurückkommt. Also man sollte das hier Gelernte dann auch wirklich weiterhin aktiv umsetzen, damit der Erfolg erhalten bleibt oder sogar noch besser wird.
So durchschnittlich, wie lange dauert denn so eine Behandlung normalerweise?
Das ist natürlich abhängig vom Patienten, aber und auch vom Störungsbild. Soziale Ängste sind hartnäckiger als eine spezifische Phobie. Also bei spezifischen Phobien kann man sagen 8 Sitzungen circa. Und dann sind wir mit unserem Programm fertig und dann geht es den Leuten meistens deutlich besser. Mhm. Und dann hängt es halt davon ab. Ist das Ziel jetzt, dass ich ja nur halt ganz normal irgendwie Auto fahren kann und über Autobahnbrücke fahren kann, ohne Angst zu bekommen, oder will ich extrem Bergsteiger werden, dann hängt es halt davon ab, wie weit will ich gehen, und dann braucht man natürlich auch länger, um das zu erreichen. Aber im Schnitt sind wir bei 8 Stunden.
Mhm. Ihr habt ja einen recht großen Katalog an verschiedenen Phobien auch auf der Website stehen. Und ich habe mich gefragt, wie, also ob in, mit der Zeit, ob da immer wieder einerseits neue Phobien dazukommen und ob das irgendwie auch mit so dem Gesellschaftsbild zu tun hat, also was irgendwie gerade da ist, so wie jetzt gerade leider der Krieg zum Beispiel, dass da Dinge neu dazukommen, oder ist es grundsätzlich schon so, dass es die Dinge gibt und da kommt eigentlich nichts mehr dazu?
Es gibt sogenannte Grundängste, die jedem zu schaffen machen, zum Beispiel die Höhenangst oder auch die Angst, dass man irgendwie eine Erkrankung hat, dass es einem körperlich nicht so gut geht. Jeder würde Angst bekommen, wenn er irgendwie eine Krebs diagnostiziert bekommt beim Arzt. Das ist was ganz Normales. Und auf diese Grundängste können sich dann Ängste, die momentan gerade aktuell sind, quasi obendrauf setzen. Also wenn ich jetzt eh quasi hypochondrische Ängste vermehrt habe, dann werde ich wahrscheinlich auch vermehrte Corona-Ängste haben. Wenn ich eine generalisierte Angststörung habe, das heißt, ich mache mir viele Dinge übertrieben Sorgen, dann werde ich wahrscheinlich mehr unter der Ukraine-Krise leiden als jemand, der das nicht hat. Also es entstehen keine neuen Dinge, aber tagesrelevante Sachen verstärken halt bestehende Grundängste, sagen wir so.
Jetzt sind ja unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hauptsächlich Beraterinnen und Berater, wo es natürlich auch immer wieder vorkommt, dass Menschen mit Ängsten, Phobien und so weiter kommen, was jetzt natürlich jetzt nicht unser Hauptaugenmerk ist, beziehungsweise wo wir nicht dafür ausgebildet werden, dass wir mit ihnen arbeiten. Aus deiner Meinung nach, würdest du sagen, können hier Beraterinnen und Berater zusätzlich, also mit Ressourcenstärkungen und so weiter und so fort, hier auch unterstützend arbeiten? Oder würdest du sagen, sind Phobien ganz klar im psychotherapeutischen, psychologischen Sektor zu Hause?
Natürlich kann man unterstützend arbeiten, ist immer gut. Ressourcen stärken, schauen, dass man das momentane Leben einfach unter Kontrolle kriegt, Stressoren erkennen etc., wird auch Ängste bis zum gewissen Grad verbessern, ja, weil Angst und Stress sehr eng zusammenhängt. Je höher der Stress, desto stärker auch die Ängste und andersrum. Das heißt, auf jeden Fall ist es gut, mal im Leben aufzuräumen. Das kann ich empfehlen. Es wird nur die Phobie nicht grundlegend lösen oder man bekommt sie deswegen nicht in den Griff. Aber es kann sein, dass man dann besser umgehen kann. Wenn man die wirklich quasi grundlegend bekämpfen will, dann muss man zu einem Therapeuten, einem klinischen Psychologen gehen. Ja, also die Konfrontationstherapie ist ja auch eine Technik der Verhaltenstherapie und somit dürfen die Berater auch eigentlich gar nicht anwenden und sollten sie auch nicht. Ja, natürlich, wenn jemand eine leichte Angst hat, dann wird niemand was sagen, wenn man ein paar Konfrontationsübungen macht. Das muss man auch selber abschätzen können als Berater, wie weit gehen meine Kompetenzen. Aber wenn man merkt, okay, das ist wirklich eigentlich im klinisch relevanten Bereich und eine Störung, dann sollte man das schon abgeben. Und das ist aber auch eine Beratungsleistung, den Betroffenen erstmal darauf hinzuweisen, was man überhaupt dagegen tun kann, wo man am besten hingeht. Dass da vielleicht die Psychoanalyse in dem Fall nicht die beste Therapiemethode ist, sondern eher Richtung Verhaltenstherapie schauen sollte, Richtung Konfrontationstherapie, weil das einfach das ist, was am besten funktioniert. Also auch da sehe ich die Berater eigentlich als sinnvoll, weil woher soll man das wissen als Betroffener? Man kennt sich in dem Bereich meistens nicht aus.
Ja. Seid ihr da auch vernetzt generell, also jetzt nicht unbedingt mit Beratern und Beraterinnen, aber mit Psychotherapeuten oder mit anderen Zentren?
Wir sind durchaus vernetzt, ja, wir haben zum Beispiel einige Psychiater, mit denen wir arbeiten und wir versuchen auch in allen möglichen Institutionen Vorträge zu halten, an Schulen zum Beispiel und sind gerade jetzt aktiv dabei, also vielleicht als kleiner Shoutout für alle, die zuhören, das ist gerade unser momentanes aktives Projekt, das wir die Woche gestartet haben, dass wir unser Netzwerk noch ausweiten wollen, also wer Lust hat, uns mal zu besuchen oder einfach mal gemeinsam einen Vortrag zu organisieren oder irgendwas in die Richtung, darf gerne auf uns zukommen. Kann uns an info@phobios.at schreiben oder einfach anrufen. Wir halten gerne Vorträge, wir reden gerne mit Leuten, wir zeigen gerne, wie das Ganze funktioniert. Also da sind wir auf jeden Fall sehr offen und würden das super finden, wenn wir Berufsgruppen, die uns mit der Psyche beschäftigen, uns einfach noch besser unterstützen und vernetzen könnten.
Cool.
Ja, ich finde das auch extrem wichtig, von dem reden wir ja immer wieder bei uns im Podcast, einfach, dass dieses Netzwerken und dieses Miteinander auch in den unterschiedlichen Berufsgruppen in der Psychologie extrem wichtig ist, ja, weil man hat oft das Gefühl, der eine ist dem anderen alles neidig und ja nicht weitergeben und Ding. Und ich glaube, wenn man jetzt den Endkunden, also den Klienten oder den Patienten dann anschaut, ist es doch das Beste, was es gibt, wenn man sagt, wenn ich als Berater hergehe und sage, hey, ich kenne das Zentrum Phobios mit einer Höhenangst, da können die sicher was machen.
Genau.
Ist sicher eine extrem coole Sache, wenn man in die Richtung da auch mehr zusammenarbeitet.
Und man steht ja auch gut da, wenn es dann funktioniert.
Ja.
Dann bin ich, der den Tipp gegeben hat, dann bin ich auch Teil der Lösung.
Ja.
Und ich finde das, also ich finde das super, wie uns das zum ersten Mal aufgefallen ist, dass voll viele von unseren Patienten gleichzeitig in Psychotherapie sind. Fand ich das einfach cool, ja, weil das zeigt, wir nehmen uns doch nichts gegenseitig weg, sondern wir sind einfach ergänzend. Und das ist einfach lässig, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Ihr habt auch 6 Prinzipien, die wir am Anfang kurz erwähnt haben. Effizienz, Wissenschaft, Technik, Augenhöhe, Netzwerk und Mut. Ah, da ist das Netzwerk auch dabei. kannst du mir da so ein bisschen erzählen, wie es zu diesen Prinzipien gekommen ist?
Ja. Uns war es wichtig, weil man in der Psychotherapie ja oft von Fällen hört, wo jemand 5 Jahre oder 10 Jahre in Therapie geht. Wir wollen so wenig wie möglich, so viel wie nötig anbieten. Na, wie sagt man?
So wenig wie nötig, so viel wie möglich. Nein, okay. Umgekehrt.
Aus wirtschaftlicher Sicht ist das dann nicht so blöd. Ne?
Okay.
Ich glaube, jeder
so
weiß, was
wir machen. So wenig wie möglich und so viel wie nötig.
So haben wir es.
Ja, genau. Dass man den nicht quasi austherapien, sondern dass wir unseren Patienten das Werkzeug in die Hand geben,
ja,
dass sie wissen, was sie selber tun können, dass sie merken, es funktioniert, dass sie Fortschritte gemacht haben, aber schlussendlich dann befähigt werden, das Ganze auch selber umzusetzen. Wir wollen offen sein, wir wollen genau kommunizieren, was wir tun. Wir versuchen da so durchsichtig wie möglich zu sein, dass der Patient weiß, auf was er sich einlässt, dass er weiß, wo er hingehen kann. Ja, das ist dann die Augenhöhe. Wir haben auch einen runden Tisch, an dem wir sitzen. Wir versuchen da keine Hierarchien aufzubauen. Wir arbeiten gemeinsam an einem Problem. Ja, wir halten unsere Patienten generell für mündig und wir arbeiten an den Zielen, die die Patienten auch festlegen. Also da sind wir vielleicht auch ein bisschen mehr bei den Beratern als bei den Therapeuten. Mhm. Was haben wir noch für Prinzipien? Haben wir noch Zeit?
Wobei wir noch Wissenschaft, Technik, okay.
Wissenschaft, Technik ist, glaube ich, eh, haben wir schon besprochen, Technik, VR, Wissenschaft. Ja. Wir wollen nur das auch tatsächlich anbieten, wo wir mit einem guten Gewissen sagen können, da gibt es genug Studien dazu, dass das tatsächlich was hilft. Ja, wir wollen keine esoterischen oder fragwürdigen Methoden verwenden.
Was sind grundsätzlich die Pläne für die Zukunft für Phobios? Weil ich denke mal, es ist ja technisch, es wird immer weitergehen, es wird sich da sicher auch noch viel tun, auch in, was VR betrifft und so. Was habt ihr geplant, außer jetzt eben, was du schon vorher gesagt hast, was so ansteht jetzt, was wäre für dich der Blick in die Zukunft?
Wir wollen auf verschiedenen Ebenen arbeiten, was wir auch schon tun, weiterhin Patienten betreuen, VR-Umgebungen erstellen, da haben wir auch schon selbst welche gemacht, die wir aber momentan bloß selbst verwenden, nicht verkaufen. Momentan sind wir gerade so ein bisschen Richtung 360-3D-Videos, wo wir was probieren wollen und tun. Langfristig wollen wir auch das Ganze erweitern. Wir würden gerne in jeder größeren Stadt in Österreich eine Phobios-Filiale aufbauen, was wir dieses Jahr eigentlich als Ziel auch definiert haben. Und wir wollen vor allem auch Therapeuten und Psychologen schulen, wie kann ich denn selbst mehr konfrontative Methoden in meiner Behandlung einsetzen. Einfach unser Wissen, was wir jetzt uns erworben haben, weitergeben. Wie kann ich Angststörungen gut behandeln? Das steht auch auf der Agenda.
Cool. Das klingt alles sehr schön, muss ich ehrlich sagen.
Finde ich total cool. Auf jeden Fall. Dann sind wir schon bei der letzten Frage, oder? Genau. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Egal ob beruflich, persönlich?
Ich wünsche mir, dass die psychische Gesundheit oder die psychischen Störungen mehr Gewicht bekommen, dass die Kassen sich endlich überwinden können, das so zu zahlen, wie auch normale körperliche Beschwerden behandeln zu lassen. Also das finde ich ist ein absolutes Unding, dass das in Österreich so ist, weil, und ich glaube, das wird oft verwechselt, es gibt viele Menschen, die zum Psychologen oder zum Therapeuten gehen, weil sie einfach ein bisschen aufräumen wollen im Leben. Das muss nicht bezahlt werden, meiner Meinung nach, aber es gibt auch viele Menschen, die unter psychischen Störungen leiden und das ist genauso belastend und einschränkend wie eine körperliche Erkrankung, was dazu führt, dass man nicht mehr arbeiten gehen kann, dass man sozial vereinsamt daheim sitzt, dass man einfach nicht mehr vernünftig leben kann und das gehört auf jeden Fall bezahlt und das wäre mir ein Riesenanliegen für die Zukunft, dass da etwas Bewegung in das Ganze reinkommt, weil die momentane Situation ist eigentlich untragbar, wie wir sie haben. Das würde ich mir wünschen, ja.
Das sind gute Worte, mit denen man, glaube ich, ganz gut aufhören kann.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht noch ganz kurz aus persönlicher Sicht. Ich finde es irrsinnig schön, wenn man bei dir einfach wirklich dieses Gemeinsame so sieht. Also ich finde es sehr, es ist doch oft diese Konkurrenz, Berater und Psychotherapeut und Psychologe ist da doch immer wieder der eine halt vom anderen nichts und so. Bei dir hat man da irrsinnige Offenheit, spürt man da und das finde ich total schön. Und ich glaube, das wird einfach ein Beispiel für uns alle sein, dass wir da einfach alle gemeinsam an den Strang ziehen sollten und was bewegen sollten. Und deswegen, also vielen, vielen Dank für das auch und dass du das auch mit uns geteilt hast.
Danke. Ich glaube, dass es genug psychische Probleme und Menschen mit gibt, die Hilfe brauchen. Da gibt es, glaube ich, nicht genug Leute, die sich darum kümmern. Also ich glaube nicht, dass wir uns da was wegnehmen gegenseitig.
Voll. Ja, und natürlich wünschen wir dir alles Gute bei allem, was noch kommt, ja. Dass das so weitergeht. Ist eine coole Sache. Tina? Ja.
Vielen Dank auch für den kleinen Einblick in deine Arbeit oder in eure Arbeit. Und ich wünsche euch alles Gute.
Dankeschön.
Bin schon gespannt, was sich noch so ergibt.
Ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder.
Ja.
Danke.
Ja, und wir sagen natürlich auch Danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs fleißige Einschalten und Zuhören. Oder so.
Vielleicht, hoffentlich.
Ja, genau. Ja. Tina, deine klassischen letzten Worte.
Ja, schöne Woche und bis bald.
Ciao, ciao.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann besucht uns doch auf unserer Facebook-Seite. Ihr findet uns unter Beraterkiste.
Ihr könnt uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns schon, wenn wir euch das nächste Mal wieder begrüßen dürfen.